Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Die Bibel, im Grunde ist sie eine kleine Bibliothek, die aus insgesamt 66 einzelnen Büchern und Schriften besteht. Manche bilden inhaltlich eine Einheit und sind auch in der entsprechenden zeitlichen Reihenfolge direkt hintereinander in der Bibel zu finden. Aber es gibt auch biblische Bücher, die nichts mit dem Buch davor oder danach zu tun haben. Das heißt, anders als bei einem Roman, den man normalerweise von der ersten bis zur letzten Seite durchliest, kann man die Bibel als Bibliothek betrachten und mal das eine, mal das andere biblische Buch zur Hand nehmen. Genau das geschieht auch in der Sendereihe Durch die Bibel. Und so haben wir nach einigen Wochen Beschäftigung mit dem zweiten Buch Mose in der letzten Sendung einen Sprung zum zweiten Buch des Neuen Testaments vollzogen, nämlich zum Markus-Evangelium. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen aus Kapitel 1 die Verse 16 bis 39. Das Markus-Evangelium. Es ist das kürzeste der vier neutestamentlichen Evangelien und höchstwahrscheinlich auch das älteste. Geschrieben wurde es von jemandem, der im Evangelium selbst nicht mit Namen genannt wird. Erst später wurde es einem gewissen Markus zugeordnet und mit der entsprechenden Überschrift versehen. Von diesem Markus, der als Verfasser in Frage kommt, weiß man, dass er einen Doppelnamen trägt, der einiges über ihn aussagt. Sein voller Name ist Johannes Markus, wobei Johannes sein jüdischer und Markus sein römischer Name ist. Er stammt aus Jerusalem, fühlt sich aber anscheinend auch zur römischen Kultur hingezogen. Israel ist zu seiner Zeit eine römische Provinz, und viele Juden sehen in den Römern eine feindliche Besatzungsmacht. Johannes Markus hingegen bringt den Römern so viel Wertschätzung entgegen, dass er ein Evangelium verfasst, das besonders sie ansprechen soll. Die Erzählweise ist knapp und setzt nur wenig Vorwissen voraus. Als typischen Adressaten stelle ich mir einen tatkräftigen Römer vor, der Zucht und Ordnung liebt und vom religiösen Judentum kaum eine Ahnung hat. Der dagegen fest davon überzeugt ist, dass der römische Kaiser und das römische Recht die Welt zusammenhalten. Von Johannes Markus, dem Mann aus Jerusalem, mit dem jüdischen und dem römischen Vornamen weiß man übrigens nicht, ob er selbst aus dem Judentum stammte oder ein Heidenchrist war. Nur eines scheint sicher. Wenn er tatsächlich der Verfasser des Markus-Evangeliums ist, hat er einen Großteil seines Wissens vom Apostel Petrus. Denn Johannes Markus war selbst kein Jünger Jesu. Andererseits hat Petrus ihn als seinen geistlichen Sohn betrachtet. Der knappe Erzählstil, den ich eben erwähnte, kommt gleich im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums zum Tragen, denn es beginnt weder mit der Geburtsgeschichte Jesu noch mit einem Stammbaum seiner Familie. In den Versen 1 bis 15 wird im Wesentlichen nur erzählt, dass sich Jesus taufen lässt von Johannes dem Täufer und dass er in der Wüste vom Satan versucht wird. Ab Vers 16 beginnt ein kurzer Bericht über die Berufung der ersten Jünger am See Genezareth, dem Galiläischen Meer, wie es hier genannt wird. Ich lese nun die Verse 16 bis 20. Als Jesus aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Wenn Ihnen dieser kurze Abschnitt über die Berufung der Jünger bekannt vorkommt, doch andererseits haben Sie den Eindruck, dass sich in Ihrer Erinnerung alles ein bisschen anders abgespielt hat, dann kann ich Sie beruhigen. Dafür gibt es einen plausiblen Grund. Und zwar gab es offenbar drei verschiedene Gelegenheiten, bei denen Jesus seine Jünger berufen bzw. für eine bestimmte Aufgabe in den Dienst gestellt hat. Diese drei verschiedenen Gelegenheiten muss man gedanklich auseinanderhalten, damit man nicht durcheinander kommt. Ich versuche sie an dieser Stelle mal kurz zu skizzieren. Erstens, im Johannesevangelium wird davon berichtet, wie einige der späteren Jünger eine eher beiläufige Begegnung mit Jesus haben. Davon wird in Kapitel 1 ab Vers 35 berichtet. Da heißt es zum Beispiel, dass Johannes der Täufer mit zwei seiner eigenen Jünger beieinander steht und sich vermutlich mit ihnen unterhält. Da sieht Johannes Jesus vorübergehen, so heißt es an dieser Stelle, und weist seine beiden Jünger auf Jesus hin. Und was tun die beiden? Sie folgen Jesus nach. Aber nicht für immer. In Vers 39 heißt es, sie blieben diesen Tag bei ihm. Einer von den beiden heißt Andreas und sagt seinem Bruder Simon Petrus Bescheid und führt ihn zu Jesus. Doch weder Andreas noch Simon Petrus werden bei dieser Gelegenheit von Jesus zu Jüngern berufen. Zumal Andreas zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich noch ein Jünger von Johannes dem Täufer ist. In den darauffolgenden Versen wird dann berichtet, dass Jesus Philippus trifft und ihn anspricht. Nur zu ihm sagt er ausdrücklich, folge mir nach, wobei auch das wahrscheinlich noch nicht die Berufung in die enge Lebensgemeinschaft mit Jesus war. Soweit also die erste Gelegenheit, bei der sich Jesus und einige seiner späteren Jünger begegnet sind. Aus meiner Sicht hatten diese Begegnungen einen eher beiläufigen Charakter. Noch einmal die Bibelstelle dazu, Johannesevangelium Kapitel 1, Abvers 35. Die zweite Gelegenheit ist diejenige vom Anfang des Markus-Evangeliums. Den entsprechenden Abschnitt aus Kapitel 1 habe ich vorhin vorgelesen. Jesus ist ganz am Anfang seines öffentlichen Wirkens und geht am Galiläischen Meer, also am See Genezareth, entlang. Dort trifft er einige Männer beim Fischen und ruft sie auf, ihm nachzufolgen. Er möchte sie zu Menschenfischern machen. Was kurz danach geschieht, scheint aus meiner Sicht im Lukas-Evangelium am Anfang von Kapitel 5 niedergeschrieben zu sein. Simon Petrus geht weiter seinem Beruf als Fischer nach, hat aber eines Nachts zusammen mit seinen Kollegen kaum etwas gefangen. Daraufhin schickt Jesus ihn noch einmal auf den See hinaus, und sie fangen so viele Fische, dass die Netze anfangen zu reißen. Eine überwältigende Erfahrung für Simon Petrus sowie seine Kollegen Jakobus und Johannes. In Lukas 5, in den Versen 10 und 11, heißt es abschließend, »Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.« Eine dritte Gelegenheit, bei der es zu einer Berufung von Jüngern kommt, ist relativ einfach von den beiden anderen Gelegenheiten zu unterscheiden, denn hier fällt jeweils das Stichwort Apostel. Dieses Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet Gesandte oder Sendboten. Das heißt, bei dieser Gelegenheit werden die Jünger nicht in die Nachfolge Jesu gerufen, sondern zu anderen Menschen ausgesandt. In Matthäus 10, in Markus 3 und in Lukas 6 wird davon berichtet. In Markus 3 zum Beispiel heißt es ausdrücklich, und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte. Soweit diese drei verschiedenen Gelegenheiten, bei denen Jesus Menschen in seine Nachfolge gerufen bzw. in den Dienst gestellt hat. Diese drei habe ich hier hervorgehoben, weil sie oft verwechselt oder in einen Topf geworfen werden. Darüber hinaus berichten die Evangelien über weitere Berufungen, die jedoch so charakteristisch sind, dass sie kaum verwechselt werden, etwa die Berufung des Zöllners Matthäus. Ich kehre jetzt wieder zu unserem Bibeltext aus Markus 1 zurück. Dort wurde berichtet, dass Jesus die beiden Brüder Andreas und Simon Petrus sowie die beiden Brüder Jakobus und Johannes berufen hat, um sie zu Menschenfischern zu machen. Weiter heißt es in Vers 21, und sie gingen hinein nach Kapernaum, und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. In gewisser Weise ist die Synagoge, also das jüdische Gotteshaus von Kapernaum, ein gefährlicher Ort für Jesus. Denn dort wird er Menschen begegnen, die ihn um Hilfe bitten werden. Und das bringt Jesus in eine Zwickmühle. Denn entweder erbarmt er sich über die Menschen und verstößt damit gegen die Sabbatgebote, die fordern, an diesem Tag jegliche Arbeit ruhen zu lassen, oder er hält die Sabbatgebote und verschließt seine Augen und Ohren vor den Nöten der Menschen. Im Johannesevangelium wird berichtet, wie Jesus in Jerusalem im Prinzip in die gleiche Zwickmühle gerät und es vorzieht, den Menschen zu helfen. Prompt treten seine Kritiker auf den Plan. In Johannes 5 wird berichtet, darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Fast noch eindrücklicher heißt es in einer modernen Bibelübersetzung, mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch. Das heißt, sowohl Gott als auch sein Sohn Jesus Christus hören am Sabbat nicht auf, den Menschen Gutes zu tun. Dazu passt auch, was in Psalm 121 gesagt wird. Der Herr, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Im Markus-Evangelium ist zunächst mal aber nur davon die Rede, dass Jesus in die Synagoge von Kapernaum geht, um dort zu lehren. Warum überhaupt nach Kapernaum, einem Fischerdorf im Norden Israels am See Genezareth? Nun, dort hat sich Jesus für einige Zeit niedergelassen, hat dort gewissermaßen sein Hauptquartier eingerichtet. Kapernaum ist gar nicht so weit von seinem Heimatort Nazareth entfernt, aber wahrscheinlich kannten ihn dort alle Leute nur als den Zimmermannssohn und machten es ihm dadurch schwer, seine Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. In Kapernaum dagegen trifft diese Botschaft die Menschen mitten ins Herz. In Vers 22 heißt es, und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Die Ausdrucksweise, sie entsetzten sich, ist sicher nicht falsch, wenn auch für unsere Ohren missverständlich. Heutzutage würde man wohl eher sagen, die Menschen waren beeindruckt und tief betroffen über seine Lehre. Aber es mag durchaus sein, dass manche auch ein heiliges Entsetzen verspürt haben, weil sie merkten, dieser Mann ist zwar nur einer von vielen, die in unserer Synagoge schon gelehrt haben, aber durch ihn redet Gott zu mir ganz persönlich. Das alles wirft freilich kein gutes Licht auf die Synagoge und die Schriftgelehrten. Eigentlich wäre es doch ihre Aufgabe gewesen, die Menschen mit dem Wort Gottes zu erreichen, damit sie Gott von ganzem Herzen lieben und fürchten. Leider gibt es genügend christliche Gemeinden, in denen es auch nicht anders aussieht. Dort findet zwar noch an jedem Sonntag ein Gottesdienst statt und auch mitten unter der Woche gibt es verschiedene Veranstaltungen, aber es fehlt jemand, der den Menschen die Liebe Gottes ins Herz hineinpredigt. Wenn eine christliche Gemeinde einen neuen Leiter oder eine neue Leiterin bekommen soll, scheint mir das die wahrscheinlich wichtigste Fähigkeit zu sein, die ein Bewerber oder eine Bewerberin mitbringen sollte, nämlich Gottes Botschaft mit Vollmacht zu verkündigen. Wobei diese Fähigkeit natürlich immer wieder neu von Gott erbeten werden will. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn Jesus am Sabbat eine Synagoge betritt, bringt ihn das höchstwahrscheinlich in eine Zwickmühle. Denn bestimmt trifft er dort auf Menschen, die ihm nicht nur zuhören wollen, sondern die, obwohl es Sabbat ist, auf seine Hilfe hoffen. In den Versen 23 bis 25 wird nun berichtet, und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, der schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Erinnern wir uns daran, dass das Markus-Evangelium in erster Linie für waschechte Römer geschrieben wurde und dass Israel zur Zeit Jesu eine römische Provinz war. Deshalb kann man davon ausgehen, dass Markus als Verfasser des Markus-Evangeliums darauf geachtet hat, möglichst gleich am Anfang das Interesse des römischen Lesers zu wecken. Ich denke, genau aus diesem Grund berichtet er bereits an dieser Stelle über die Sache mit dem unreinen Geist. Denn der Glaube an Dämonen war im ganzen Römischen Reich weit verbreitet. Dafür gibt es viele historische Belege. Folglich wird fast jeder römische Leser des Markus-Evangeliums hellhörig geworden sein, wenn er davon erfährt, dass Jesus Dämonen bzw. böse Geister besiegen kann. Dass Jesus die Fähigkeit dazu besitzt, ist außerdem ein Zeichen dafür, dass Gott ihn mit Vollmacht ausgestattet hat. Auch ein Thema, von dem sich vermutlich viele Römer angesprochen fühlten. Denn das Römische Reich war so riesig, dass es nur funktionieren konnte, wenn der Kaiser in Rom weitgehende Vollmachten an seine Untergebenen erteilte. Zum Beispiel an die Statthalter in den römischen Provinzen. Auch das römische Militärwesen war streng hierarchisch aufgebaut und jeder wusste ganz genau, welche Befugnisse er besaß und welche nicht. Aus den genannten Gründen scheint es mir auch kein Zufall zu sein, dass der Evangelist Markus alles, was man als Einführung in das Markus-Evangelium oder als Vorgeschichte bezeichnen könnte, schnell hinter sich lässt. Er möchte schnell zur Sache kommen und zeigen, wie Jesus handelt. Wenn Sie sich erinnern, in der letzten Sendung habe ich das Markus-Evangelium als Evangelium der Tat bezeichnet. Und die beiden ersten Taten Jesu, die hier geschildert werden, sind, dass er mit Vollmacht redet und dass er mit Vollmacht gegen Dämonen vorgeht. Ab Vers 26 wird beschrieben, was mit dem besessenen Mann passiert, nachdem Jesus dem bösen Geist befohlen hat, den Mann in Ruhe zu lassen. Und der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Er gebietet auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. Nicht nur die vorwiegend römischen Leser des Markus-Evangeliums, sondern selbstverständlich auch die jüdischen Synagogenbesucher sind von der Vollmacht Jesu beeindruckt. Denn schließlich erleben sie hautnah mit, wie sich der unreine Geist in dem Mann auf furchteinflößende Weise bemerkbar macht, aber von Jesus besiegt wird. Was bleibt, ist das Staunen darüber, dass Jesus, den die meisten Leute für einen ganz gewöhnlichen Menschen halten, so etwas fertigbringt. Und manch einer macht sich bestimmt auch Gedanken darüber, warum dieser Jesus von Gott solch eine umfassende Vollmacht übertragen bekommen hat. Weiter ab Vers 28. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall im ganzen galiläischen Land. Dass sich die Kunde von der Austreibung des bösen Geistes in ganz Galiläa ausbreitete, nun, das geschah gewiss nicht an einem einzigen Tag, sondern brauchte seine Zeit. Aber schon eilt Markus zum nächsten Ereignis, das natürlich wieder mit dem Wörtchen »und« eingeleitet wird. In der vorigen Sendung hatte ich Sie darauf hingewiesen, dass dieses Wort angeblich mehr als 1300 Mal im Markus-Evangelium vorkommt und die Handlung vorantreibt. Durch dieses »und« wird signalisiert, und kaum hat sich dieses und jenes zugetragen, schon passiert das Nächste. So ist es auch an dieser Stelle des Bibeltextes. Jesus treibt einen bösen Geist aus und diese Sache wird überall in Galiläa bekannt und Jesus begleitet Simon Petrus in dessen Haus, wo es für Jesus schon wieder etwas zu tun gibt. Weiter ab Vers 29. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Nicht lange, nachdem Jesus den Mann in der Synagoge von dem bösen Geist befreit hat, vollbringt Jesus also ein weiteres Wunder. Er heilt die Schwiegermutter von Simon Petrus. Als dann der Abend anbricht und die Sonne untergeht, gilt der Sabbat üblicherweise als beendet. Doch zur Ruhe kommt Jesus noch lange nicht. Denn das offizielle Ende des Sabbats hat zur Folge, dass die Menschen nun keine Hemmungen mehr haben, ihre Kranken zu ihm zu bringen. Wahrscheinlich bis in die Nacht hinein ist Jesus auf den Beinen. Ab Vers 32 wird berichtet, am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Markus bestätigt an dieser Stelle, was auch Matthäus in seinem Evangelium immer wieder andeutet oder auch klar ausspricht. Im Neuen Testament wird zwar über eine ganze Reihe von Wundern berichtet, die Jesus innerhalb weniger Jahre vollbringt, und dennoch sind es nur Einzelfälle, die für viele weitere stehen. Jesus half vielen Kranken, heißt es hier, und er trieb viele böse Geister aus. Wahrscheinlich waren es Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Menschen, die von ihm geheilt wurden. Interessant ist die Bemerkung in Vers 34, dass die bösen Geister Jesus kannten. Auch der Teufel kennt Jesus. Jesus zu kennen ist also offenbar kein besonderes Privileg. Das gilt auch für Menschen. Jesus zu kennen, die Geschichten über ihn schon als Kind gehört zu haben und ihn immer noch zu bewundern, das reicht nicht aus. Sondern, so kann man es im Johannesevangelium nachlesen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Zurück zum Markus-Evangelium. Jesus hat also einen erfüllten, aber auch randvoll gefüllten Sabbat erlebt, hat in der Synagoge gelehrt, hat einen Besessenen von einem bösen Geist befreit und die Schwiegermutter des Simon Petrus geheilt. Und danach, als der Sabbat offiziell beendet war, ging der Trubel erst so richtig los. Also sollte man erwarten, dass Jesus wenigstens am nächsten Morgen erst einmal so richtig ausschläft. Doch von wegen. Vers 35. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Ich kenne viele Gemeindeleiter, Pfarrer und Pastoren, die fast jeden Sonntag auf der Kanzel stehen und deshalb den Montag darauf zu ihrem ganz persönlichen Ruhetag machen. Das kann ich gut nachvollziehen. Was aber treibt Jesus am nächsten Morgen schon so früh aus dem Haus? Ich vermute, dass ihn das, was er am Vortag erlebt hat, viel Kraft gekostet hat. Weniger körperlich als seelisch und geistlich. Das Elend der Menschen zu sehen, hat ihn nicht unbeeindruckt gelassen. Und manche ihrer geistlichen Nöte drücken nun auch ihm auf der Seele. Deshalb sucht er bereits früh am nächsten Morgen das Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Er geht an eine einsame Stätte, um zu beten. Wann ich persönlich am Montagmorgen aufstehe, das tut nichts zur Sache. Aber wie Jesus mit den Herausforderungen umgeht, mit denen er konfrontiert wird, das gibt mir zu denken. Wenn selbst er, der Sohn Gottes, sich immer wieder ins Gebet flüchtet, wie sollte ich dann predigen und seelsorgerliche Gespräche führen, ohne Gott um seinen Beistand zu bitten? Und zwar nicht nur vorher, sondern auch danach. Nach einer Predigt, die ich gehalten habe, und nach einem seelsorgerlichen Gespräch, das ich geführt habe, ist die Welt nicht automatisch besser geworden. Aber ich kann Gott darum bitten, dass er durch meine Predigt und durch das, was ich anderen Menschen persönlich mitgeteilt habe, ihr Herz erreicht und gegebenenfalls Veränderung bewirkt. Und ich kann im Gebet bei Gott abladen, was mir selbst schwer auf dem Herzen liegt, nachdem ich von den Problemen anderer Menschen erfahren habe. Zurück zum Bibeltext. Jesus zieht sich also früh morgens zum Beten an einen einsamen Ort zurück. Doch er bleibt nicht lange allein. Ab Vers 36 wird berichtet, Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige. denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Predigen und lehren, Kranke heilen und Besessene von bösen Geistern befreien. Damit ist Jesus in den ungefähr 3 letzten Jahren seines Lebens beschäftigt. Damit bereitet er die Menschen auf das vor, was man zugleich als Tiefpunkt und als Höhepunkt seines Lebens bezeichnen kann, nämlich seinen Tod am Kreuz. Sein Tod wäre tatsächlich ein Tiefpunkt, wenn er damit nicht für die Sünden der Menschen sterben und ihre Schuld auf sich nehmen würde. Sein Tod am Kreuz bringt ihnen das Heil. Alles andere, was vorher geschieht, dass Jesus in den Synagogen lehrt und Kranke heilt, dient gewissermaßen nur zur Vorbereitung auf das Eigentliche, denn dadurch wird niemand erlöst. Aber diese Vorbereitung ist wichtig. Das kommt in Vers 39 zum Ausdruck, in dem es heißt, und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Das heißt, Jesus ist in den folgenden Jahren in ganz Galiläa unterwegs, um möglichst viele Menschen auf die kommende Erlösung vorzubereiten. Das Markus-Evangelium erweist sich tatsächlich als das Evangelium der Tat, wie ich es gern bezeichne. In keinem anderen Evangelium wird schon im ersten Kapitel darüber berichtet, was Jesus für die Menschen tut. Der Grund dafür, warum der Evangelist Markus so schnell zur Sache kommt und sich Angaben zur Vorgeschichte spart, liegt auf der Hand. Er hat sein Evangelium in erster Linie für den Mann auf der Straße, für den Römer auf der Straße geschrieben, und der mag es lieber kurz und bündig. Dass Jesus etwa Jahrhunderte im Voraus von den israelitischen Propheten angekündigt wurde, das interessiert ihn höchstens beiläufig. Als nächstes wird im Markus-Evangelium von 2 weiteren Krankenheilungen berichtet, aber vergleichsweise ausführlich, denn es geht auch darum, was eine körperliche Krankheit in der Seele eines Menschen anrichten kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Sendung aus der Reihe Durch die Bibel wieder einschalten. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.